Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen von Menschen.
Hallo und herzlich willkommen in der 19. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie im Dialog ländliche Räume. Wieder mit mir, Clara Lange. Dies ist unsere zweite Folge mit Franziska Holze zum Thema Rechtsextremismus. Hallo Franziska.
Hallo Clara.
Für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, empfehle ich zur ersten Folge zu wechseln, denn dort erklärt Franziska zunächst die grundsätzlichen Begrifflichkeiten über menschenverachtende Einstellungen und deren Ausprägung in den ländlichen Räumen. Am Beispiel der völkischen Siedler haben wir besprochen, welche Strategien diese verfolgen und welche Gefahren daraus für die Gesellschaft entstehen. Heute wollen wir uns gegen Strategien zuwenden, die aus der Zivilgesellschaft kommen können. Franziska hat in der letzten Folge ganz ausführlich erklärt, was für Gefahren von völkischen Siedlern oder allgemein rechtsextremen Gruppen ausgehen. Magst du uns noch einmal erklären, warum Nichtstun im Angesicht dessen keine Option sein darf?
Gerne. Ich habe im letzten Podcast ja so ein bisschen erklärt, was die Hufeisentheorie ist und habe über völkische SiedlerInnen gesprochen. Und ich glaube, was so der wichtige Punkt war, der mitzunehmen war aus der letzten Folge, ist, dass es eben keine isolierten Gruppen an einem gesellschaftlichen Rand sind, sondern wenn Menschen letztendlich gewalttätig werden und die offene Gesellschaft zerstören wollen, ist das eben nichts, was nur durch Einzelgruppierungen passiert, sondern Grundlage dafür sind eben auch Feindbilder, die in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sind. Eine Diskursverschiebung in der Gesellschaft, die wir ja alle inzwischen wahrnehmen und damit letztendlich Strukturen in der Bevölkerung, die eine Grundlage dafür schaffen, dass eben ja autoritärer Nationalradikalismus, wie man es nennt, oder die neue Rechte, die mit Kampagnenagenturen wie 1% für unser Land dafür sorgen wollen, dass Menschen in ländliche Räume ziehen und dort einfach dieses völkische Gedankengut leben und verbreiten und damit letztendlich die offene Gesellschaft destabilisieren wollen. Es geht um einen Systemwechsel, es geht um Ausgrenzung zur Schaffung einer geschlossenen, ethnisch homogenen Gesellschaft. Und das ist eben nichts, was nur, ja, vielleicht eine siedelnde Familie auf ihrem Hof alleine für sich hin macht, sondern es geht grundsätzlich dort um Einflussmöglichkeiten in die Gesellschaft. Das heißt, diese Legitimation von Gewalt, die letztendlich stattfindet, findet auch in einem gesellschaftlichen Umfeld statt, was tief in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht und eben die liberale Demokratie von innen heraus bedroht. Und diese Bedrohungen beginnen eben nicht erst nur mit solchen aktiven Gruppen, sondern auch mit Einstellungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Teilen der Bevölkerung und legitimieren damit die Gewalt und die Bedrohung von Menschen. Das heißt, wer rechtsextreme Gewalt verhindern will, darf also nicht nur an diesen Symptomen ansetzen, sondern muss eben auch diese Prozesse in den Blick nehmen, die durch diese Wurzeln in der Gesellschaft entstehen und durch diese Diskursverschiebung letztendlich unsere Demokratie ein Stück weit ja vergiften, würde ich sagen.
Ja, danke. Das sind ja schon einige Argumente, die dafür sprechen, aktiv zu werden. Wollen wir an dieser Stelle einmal konkret werden und schauen, was die Zivilgesellschaft hiergegen tun kann? Zum Beispiel, was kann ich oder was können meine Nachbarinnen und Nachbarn, was können Einzelpersonen im Allgemeinen gegen die Verbreitung menschenverachtender Einstellungen tun?
Also völkischen Rechtsextremen, die hoffen ja darauf, dass sie auf dem Land ungestörte Räume finden, in denen sie ohne zivilgesellschaftliche Gegenwehr siedeln können, Strukturen aufbauen können und eben vor Ort eine rechte Hegemonie, also eine Vormachtstellung und Gedankengut in teilweise auch strukturschwachen Räumen errichten können, um eben so sich zu legitimieren. Und das Problem in ländlichen Räumen ist einfach diese soziale Nähe zueinander und eine erhöhte, vielleicht auch soziale Kontrolle, die dadurch vorherrscht. Und man möchte ja grundsätzlich sich wohlfühlen in seinem sozialen Nahraum und Konflikten gegebenenfalls auch aus dem Weg gehen. Und das sorgt dafür, dass dann oft eine sogenannte Schweigespirale eintritt. Das heißt, dass Menschen solche ja, Aussagen oder Aktionen vielleicht wahrnehmen, aber sie vielleicht nicht ernst nehmen, nicht als gefährlich wahrnehmen, nichts gegen sagen wollen, weil sie einfach den sozialen Frieden wahren möchten. Weil es halt eben nicht, wenn ich in Berlin lebe, irgendwelche Menschen sind, denen ich nie wieder begegne, sondern das hat ja ganz konkret konkrete Auswirkungen, wenn ich solchen Menschen Paroli biete, auf das Zusammenleben im sozialen Nahraum? Und das macht es, glaube ich, herausfordernd für viele Menschen. Aber genau da liegt eben auch der Schlüssel, genau diese Schweigespirale zu durchbrechen. Das heißt, als Einzelperson überhaupt erstmal aufmerksam zu sein, was um mich herum passiert, wer dahin zieht, sich auszutauschen mit anderen Nachbarn und Nachbarinnen, ja, Sorgen, die vielleicht entstehen, zu teilen, sich zu beratschlagen, zu gucken, okay, wie gehen wir jetzt mit diesen Menschen um, was sind unsere Grenzen, und sich gegebenenfalls auch Hilfe von Expertinnen dazu zu holen, zum Beispiel die in Brandenburg und auch in ganz Deutschland gibt es die mobilen Beratungsteams. Es gibt an vielen Stellen auch schon Bürgerbündnisse, die sich gegründet haben oder Infoveranstaltungen, zu denen man gehen kann, um sich zu informieren, um vielleicht so ein erstmal komisches Bauchgefühl dann auch besser einordnen zu können. Jetzt habe ich so ein bisschen erzählt, was so Einzelpersonen machen können. Viele von oder einige von den HörerInnen sind vielleicht auch in den Kommunen aktiv und engagieren sich. Und hier ist es ganz wichtig, dass die Kommunen diese Problematik auch ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, dass das zunimmt, weil einfach das Thema auch mit diesem Podcast hier heute ein bisschen mehr in den Blick genommen wird und erkannt wird, dass das halt eben etwas ist, was man ernst nehmen muss. Ein wichtiger Punkt für völkische SiedlerInnen ist es ja, Land und Immobilien vor Ort zu kaufen. Das heißt, hier müssen die Kommunen überlegen, okay, wenn solche rechten SiedlerInnen bei uns Immobilien kaufen wollen, wie können wir alle Beteiligten für dieses Problem sensibilisieren und Lösungen finden, damit das eben nicht passiert? Gegebenenfalls vielleicht sogar, dass die Kommune selber die Objekte übernimmt und dort Räume für zivilgesellschaftliche Angebote schafft oder man eben auf anderweitige Art und Weise auch juristisch guckt, gibt es Möglichkeiten zu verhindern, dass solche rechten SiedlerInnen ja Höfe und Land in den Kommunen kaufen. Und wen wir natürlich noch haben im ländlichen Raum, außer die Einzelpersonen, die Kommunen, sind natürlich auch Vereine und Verbände, die eben auch schauen können, wie trete ich in der Öffentlichkeit auf? Also wie sehen meine Flyer aus? Wie ist mein Leitbild gestaltet? Gibt es da vielleicht auch eine Anknüpfungsfähigkeit oder eben auch eine Möglichkeit, deutlich zu machen, dass hier bestimmte Grundsätze einfach ja totaler Usus sind? Auch in der Satzung kann man sich absichern, dass bestimmte Menschen keine Möglichkeit bekommen, sich in dem Verein zu engagieren. Es lässt das Vereinsrecht zu und natürlich auch sichtbar Zeichen zu setzen, sodass es dann einfach auch nicht so attraktiv ist, sich in diesen Vereinen und Verbänden zu engagieren. Denn sich vor Ort zu engagieren und einzubringen, ist, wie wir im letzten Podcast gehört haben, eben auch eine Strategie. Und wenn dort sichtbar ist, dass es dort für Leute mit einer völkischen Gesinnung, mit ausländerfeindlichen Einstellungen, mit antifeministischem Gedankengut, mit, ja, anderen chauvinistischen, sozialdarwinistischen Einstellungen, dass das nicht auf fruchtbaren Boden fällt bei den anderen Aktiven in den jeweiligen Vereinen und Verbänden, dann kann man sich ein Stück weit davor schützen, dass eben dieses lokale Vernetzen weniger gut stattfinden kann für solche Akteure.
Danke dir. Gerade für uns bei der AHA ist dies von den Verbänden und Vereinen auch wirklich sehr wichtig, da wir auf der nationalen Ebene in Deutschland, aber auch international viel mit Verbänden und Vereinen zusammenarbeiten und da schon Handlungsempfehlungen für Vertreterinnen und Vertreter zu hören, ist gerade für uns wichtig, aber bestimmt auch für viele der Hörerinnen und Hörer. Das waren dann jetzt schon mal zahlreiche Empfehlungen. Hast du aber auch konkrete, erfolgreiche Positivbeispiele, die du uns vorstellen kannst? Zum Beispiel jetzt auf Ebene der Verbände auch was?
Ja, da gibt es einige, die aktiv sind, viele unterschiedliche Bürgerinitiativen, Bündnisse, Vereine, die sich gegründet haben, was eine Arbeitsgemeinschaft der deutschen Junggärtnerinnen und Gärtner 2020 gemacht hat, ist, dass die intern einen neuen Leitbildprozess angestoßen haben. Mit professioneller Unterstützung und auch mit finanziellen Förderungen war es möglich, sich intern auseinanderzusetzen damit, wie anschlussfähig sind wir eigentlich für, in Anführungsstrichen, braunes Gedankengut durch die grünen Ideale. Denn Naturschutz und Rechtsextremismus haben auch eine lange miteinander verbundene Geschichte. Und eine gewisse Anschlussfähigkeit ist da. Und dass sich dann gerade die deutschen JunggärtnerInnen ganz bewusst damit auseinandergesetzt haben und so intern ist einfach auch zu, ja, es thematisiert wurde und eben nach außen damit auch eine Klarheit geschaffen wurde, damit Menschen mit solchem Gedankengut sich dort einfach nicht wohlfühlen. Eine andere Initiative, die ich ganz schön und spannend finde, ist die Bürgerinitiative Beherzt. in Uelzen. Die haben in der Region überall so Holzkreuze aufgestellt. Die waren so gelb und magentafarben. Und da war die Aufschrift drauf, Kreuz ohne Haken für Vielfalt, also in Bezugnahme auf das Hakenkreuz, die sie an 150 Kreuzungen und Zufahrten von Häusern und Höfen, also Privatpersonen haben mitgemacht, die Gemeinde hat mitgemacht, überall diese Holzkreuze aufgestellt haben, um nach außen auch sichtbar zu machen, dass es einfach nicht erwünscht ist, dass hier völkische SiedlerInnen dort sind und die sich einfach nicht so gut wohlfühlen. Und neben diesen Holzkreuzen gehörte dann natürlich auch dazu, dass es Infoveranstaltungen gab, dass es Workshops gab, also dass eben nicht nur ein Zeichen gesetzt wurde, sondern man dafür gesorgt hat, dass die Menschen vor Ort Bescheid wissen, um sensibilisiert zu sein, damit kein Boden für solche Menschen geschaffen wird. Genau, neben den JunggärtnerInnen und der Bürgerinitiative Beherz gibt es natürlich überall da draußen viele Vereine und Initiativen, die sich engagieren, Menschen, die sich zusammentun, um zu sensibilisieren. Zum Beispiel in Görlitz gibt es einen Verein, der nennt sich Augen auf, der Aufklärungsarbeit macht. Denn wir haben ja schon im ersten Podcast gehört, das Wichtige ist, dass ich überhaupt erstmal für diese Problematik sensibilisiert bin, weil eben die Strategie von völkischen SiedlerInnen und Siedlern ist, zunächst erstmal unscheinbar und nett daherzukommen, Beziehungen aufzubauen, sich einzubringen, erstmal mit einem positiven Bild in der jeweiligen Gemeinschaft Anklang zu finden, um dann nach und nach unterschwellig, vielleicht auch noch nicht so deutlich, ihr völkisches und menschenverachtendes Gedankengut zu verbreiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich sensibilisiert bin für diese Problematik. Und deswegen ist es so toll, dass es so viele Initiativen gibt, die eben Aufklärungsarbeit machen.
Apropos sensibilisieren, was ja auch viel Aufmerksamkeit immer erreicht, sind Musikfestivals, wie beispielsweise Jamel rockt den Förster. Da Jamel ist schon ein sehr bekanntes Thema vor dem Hintergrund Rechtsextremismus, wahrscheinlich das bekannteste, in Anführungsstrichen, Nazidorf in Deutschland. Kannst du was dazu sagen, wie so temporäre Kulturangebote wie so ein Anti-Rechts-Musikfestival ein breiteres Bündnis der Lokalgemeinschaft gegen Rechts entwickeln können? Ist das auch eine Strategie, die an anderen Orten als Jamel auch gut gefahren werden kann?
Ja, Jamel ist ein spannendes Beispiel. Also die meisten Leute, die sich beschäftigt haben mit dieser Thematik, kennen dieses eine Bild von so einer Garage in Jamel, wo so eine völkische Familie mit vielen Kindern zu sehen ist. Und dann steht da Dorfgemeinschaft Jamel, frei, sozial, national. Ist tatsächlich relativ bekannt und hat auch ja eine lange Tradition quasi, warum Jamel so bekannt ist. Also das geht bis zurück in die 90er Jahre. Also schon zu DDR-Zeiten gab es dort Rechtsextreme. Und in den 90ern flammte das deutlich mehr auf. Also schon kurz nach der Wende gab es dort auch aus der Ortschaft Kritik an einer mangelnden Polizeipräsenz. Regelmäßig wurde da der Hitlergeburtstag gefeiert mit über 100 Nazis. Also es war auf jeden Fall ein großer Treffpunkt. Eine junge Familie wurde dort auch mit Brandanschlägen bedroht, die dann weggezogen sind. Es gab einen Überfall auf eine kirchliche Reisegruppe, die am Plaunersee dort eine Jugendfreizeit gemacht haben, die von den dortigen rechten Köpfen und Gesinnungsgenossen überfallen wurden. Und es gibt ein Paar in Jamel, quasi das einzige übrig gebliebene Paar, was eben dieses Gedankengut nicht teilt, die Lohmeyers. Und die haben 2007 beschlossen, okay, wir möchten nicht, dass dieses Dorf sich weiter abschottet und hier weiter das Nazidorf Deutschlands ist, und haben das erste Mal so eine öffentliche Veranstaltung auf die Beine gestellt, um so halt auch Menschen von außen einzuladen, um etwas gegen diese Abschottung zu tun. 2015 gab es dann einen Brandanschlag auf die Scheune der Lohmeyers, die auch drohte, auf das Wohnhaus überzugreifen. Und nach diesem Anschlag hat das Festival so viel Popularität bekommen, dass dieses Jahr 2023 sogar mehr als doppelt so viele Leute wie letztes Jahr da waren. Also da kommen ein paar tausend Leute jedes Jahr hin, und ziemlich bekannte Bands wie Sebastian Krumbiegel von den Prinzen, die Toten Hosen waren schon da, Danger Dan, Fury in the Slaughterhouse, sagt vielleicht jemandem was. Also viele bekannte Bands kommen. Aber es stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn da einmal im Jahr viele offene Menschen kommen, bringt das denn was? Wenn das nur so punktuell ist und sobald die Veranstaltung vorbei ist, sind die wieder weg und dann habe ich wieder die üblichen Situationen. Ich glaube, dass die Wirksamkeit solcher Veranstaltungen vor allen Dingen darin liegt, dass es eben Aufmerksamkeit für die Problematiken schafft. also auch Institutionen auf die Problematik aufmerksam gemacht wurden. Also es ist auch ein starkes Signal an die Justiz und an die Polizei, nicht zu zögerlich zu reagieren. Also weil es ja auch nicht unüblich ist, dass dann vielleicht auch Gerichtsprozesse sich teilweise verschleppen, Menschen immer wieder, die offensichtlich diesen Strukturen angehören, nicht verurteilt werden können oder dann vielleicht erst in der zweiten Instanz. Also ich glaube, dass so eine Öffentlichkeit auch einen Druck erzeugen kann, dass Politik, Justiz und Polizei sich mehr dafür einsetzen, diese Problematik zu erkennen und die Stellschrauben zu nutzen, die sie haben und eben dieses Festival ja auch eine breite Öffentlichkeit in der Region erzeugt, sodass Menschen sich mit dem Problem auseinandersetzen und durch die hohe Medienpräsenz ja eine Reflexion stattfindet. Es gibt natürlich auch ein Workshop- und Infoprogramm, wo es dann auch ganz sachlich darum geht, sich zu informieren. Und da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt wie eben, Sensibilität für die Problematik zu schaffen, damit eben das Problem erkannt wird und eben diese Schweigespirale durchbrochen wird. Und für die Lohmeyers selber ist es natürlich eine totale Unterstützung, diesen Rückhalt zu spüren der breiten Öffentlichkeit.
Ja, auf jeden Fall.
Und vielleicht noch ergänzen, was für wen es auch eine großartige Sache ist, ist natürlich für junge Menschen. Also dann ist da auch mal was los und junge Menschen zusammenkommen und junge Menschen, die vielleicht auch mit rechten oder völkischen Gedankengut in Kontakt kommen durch ihr Umfeld, haben halt dort die Chance, einfach auch mal mit anderen Perspektiven konfrontiert zu werden, mit anderen Menschen zu sprechen, an Workshops teilzunehmen. Also es hat auch einen Bildungsaspekt für junge Menschen, den man an der Stelle nicht vernachlässigen sollte, neben der Signalwirkung, die diese Popularität erzeugt.
Ja, das kann ich auf jeden Fall gut zustimmen, auch selbst als noch junger Mensch vom Land. Wo wir jetzt gerade bei den jungen Menschen sind, würde ich gerne einen Kreis zur ersten Folge drehen, wo ich schon gesagt habe, dass du bei uns bei der AHA ja Projektkoordinatorin für das Projekt Abgehängt, eingeholt, jung, ländlich und vielfältig bist. Magst du einmal erklären, an welcher Stelle das ansetzt?
Genau. Oskar Negt, ein relativ bekannter Soziologe, hat 2004 mal gesagt, Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss. Und ich hatte auch mal einen Artikel unter dem Titel geschrieben, Demokratinnen und Demokraten fallen nicht vom Himmel. Also Demokratie ist kompliziert, anstrengend und manchmal schwierig. Und um jungen Menschen zu Demokratinnen und Demokraten heranzubilden, braucht es halt mehr als in der Schulklasse eine Abstimmung per Hand zu machen und die Mehrheit entscheidet dann über die Minderheit. Das ist ganz oft ja bei jungen Menschen so dieses verkürzte Vorstellung von Demokratie. Und Demokratie ist halt so viel mehr als das und es ist halt auch mehr als eine Staatsform. Demokratie ist eine Lebensform und hat was mit einer demokratischen Grundhaltung zu tun, die eben erlernt und eingeübt werden muss, in der es darum geht, selbstverantwortlich zu handeln, sich selbst auch einzubringen, Selbstwirksamkeit auch zu spüren, Selbstvertrauen zu entwickeln. Und erst wenn ich selber auch ein gewisses Selbstvertrauen habe, habe ich als junger Mensch ja auch den Mut, mich einzubringen und zu sagen, hey, meine Perspektive ist wichtig und ich habe hier eine gute Idee und ich möchte teilhaben und ich möchte mitentscheiden. Das heißt, wenn wir Demokratiebildung mit jungen Menschen machen, setzt es natürlich auch bei sozialen Kompetenzen an, aber eben auch zu schauen, wie kann man jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich mit politischen Sachverhalten auseinanderzusetzen oder eben ihnen die Möglichkeit zu geben, Dinge mitzugestalten und zu partizipieren und dann auch nicht für Pseudopartizipation zu sorgen, also junge Menschen entscheiden zu lassen, ob auf dem neu gebauten Spielplatz die Rutsche grün oder rot wird, sondern jungen Menschen tatsächlich die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel über BürgerInnenhaushalte, über Kinder- und Jugendparlamente, über Vereine, über Initiativen sie einzubinden und ihnen über solche Prozesse zu merken, dass ihre Stimme wichtig ist und dass sie sich einbringen können und ihre guten Ideen, ja, einbringen können oder eben auch erfahren können, dass ihre Ideen vielleicht nicht auf fruchtbarem Boden stoßen, von anderen abgelehnt werden, dass Demokratie eben auch bedeutet, Kompromisse zu schließen, dass Dinge lange dauern, dass es Aushandlungsprozesse sind, dass man abwägen muss, dass man finanzielle Ressourcen halt auch unter der Abwägung unterschiedlicher Gesichtspunkte einsetzen muss. Und ja, das sind alles Aspekte, die junge Menschen zum Beispiel auch in Jugendverbänden gut lernen können, in denen sie ja sich demokratisch einbringen können, in der Landjugend, in der Feuerwehr, im Sportverein, bei den Johannitern und weiß Gott, bei der Kirche, bei allen möglichen Verbänden, die es gibt. Das heißt, Demokratie lernen ist halt mehr als nur irgendein Workshop in der Schule. Aber auch das sind Bausteine, die das Projekt Abgehängt, Eingeholt, Jungländlich und Vielfältig umsetzt, sodass die Bildungsreferentinnen, die im Projekt sind, an Schulen kürzere oder längere Workshops machen, damit sich junge Menschen mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen können, mit Filterblasen, mit politischen Fragen, mit Fragen nach Diskriminierung, Teilhabe, Heimat. Da haben wir ganz unterschiedliche Angebote geschaffen. Es wurde auch ein Barcamp konzeptioniert, wo junge Menschen sich einbringen können mit ihren Ideen. Also das Projekt ist sehr vielfältig ausgestaltet und lebt eben von ja auch den Bildungshäusern, die mit im Projekt sind und ihren lokalen Angebundenheiten. Das heißt, zur Demokratiebildung gehört eben diese Vielfalt auch an sehr unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Und Demokratie ist nicht, was nur durch die Politik entsteht oder ja Wahlen bedeutet, sondern Demokratie bedeutet eben auch gelebte Zivilgesellschaft. Auch die Wirtschaft ist natürlich eine wichtige Säule der Gesellschaft und in diesen Strukturen eben auch demokratische Grundhaltungen einzuüben und zu erlernen in Schulprojekten, in Jugendclubs, ja, möglichst auch in der Schule, was nicht immer einfach ist, weil Schule eben kein hierarchiefreier Raum ist, in der junge Menschen in Gänze mitentscheiden können, aber auch dort zu versuchen, Strukturen zu schaffen, in denen positive Partizipationserfahrungen möglich sind.
Ja, danke dir. Das klingt echt super interessant. Auf jeden Fall so, dass die Jugendlichen, die in eurem Projekt drin sind, mehr lernen als nur wir wählen unseren Klassensprecher, unsere Klassensprecherin und das war Demokratie. Also sehr spannend. Wir kommen dann jetzt schon gegen das Ende unserer heutigen Folge. Ich würde jetzt noch einmal abschließend fragen, welche wichtigsten Botschaften du von dieser, aber auch von der letzten Folge hast, die du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest. Also sei es auf Bezug auf die Gegenstrategien, aber auch auf die Strategien der völkischen Siedler oder allgemeinen rechtsextremen Gruppen. Was sollte man da im Hinterkopf behalten? Was sind die Merksätze, Schlüsselwörter?
Also ich hoffe, ich habe gut genug für die Strategien sensibilisiert, sodass es eine gewisse Aufmerksamkeit für die Problematik gibt. Das war mir wichtig. Aber wenn du fragst, was ist mir eine wichtige Botschaft, dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir als Gesellschaft weiter ganz dolle dranbleiben, konstruktiv zu streiten. Also wir haben unterschiedliche Meinungen, Positionen, Ideen von der Zukunft. In der Gesellschaft gibt es viele Ideen davon, wie wir gut zukunftsfähig werden können. Und es ist auch wichtig und richtig, dass es unterschiedliche Vorstellungen und Positionen gibt. Ich glaube, wichtig ist aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wirklich konstruktiv zu streiten, gewaltfrei zu streiten, offen sind für Positionen anderer oder auch raushorchen, welche Werte stehen dahinter. Und wenn ich aber das Gefühl habe, dahinter stehen Werte, die eben von einer Ungleichwertigkeit von Menschen ausgehen, dann auch ganz klar zu markieren und zu benennen, wenn ich selber ja Werte wie die Menschenwürde oder die Menschenrechte und das Grundgesetz Dinge sind, wo ich sage, da stehe ich 100% dahinter, dann zu sagen, ey, das finde ich jetzt gerade echt nicht cool. Weil wenn man weiterdenkt, was du hier sagst, geht es ja darum, dass andere Menschen weniger wert sind oder dass andere Lebensentwürfe weniger wert sind. Und das finde ich nicht richtig. Und da auch klar Positionen zu beziehen und eben nicht zu schweigen und solche Positionen nicht stehen zu lassen. Und die Frage ist auch immer, wen habe ich vor mir? Also habe ich Menschen vor mir, die vielleicht mit bestimmten rechten Ideen sympathisieren und auch dann rauszufinden, warum sympathisieren sie vor? Und wo ist hier unser gemeinsamer Nenner? Wo ist hier unsere Kommunikationsebene? Wo ist hier was, wo wir vielleicht gemeinsam gefrustet sind im ländlichen Raum von einer bestimmten Problematik und gemeinsam anpacken können? Oder habe ich es hier mit jemandem zu tun, der einfach mit Argumenten eben nicht mehr zu erreichen ist, deren Werte und Menschenbild und Gesellschaftsbild eins ist, was antidemokratisch und menschenverachtend ist und da dann einfach zu gucken, wie kann ich mir Hilfe von außen holen, weil ich glaube, eine aktive und gestärkte Zivilgesellschaft, die das Problem nicht verharmlost, ist total wichtig, weil wenn wir weiter eine Verschiebung dieser Debattenkultur haben, dass es legitim ist, all diese Dinge zu äußern, dann habe ich auch eine Legitimation für Gewalt. Und dann entsteht ein großer Schaden in unserer Gesellschaft und möchte deswegen auch nochmal die wichtige Botschaft mitgeben. Jetzt haben wir viel über ja, diese rechten Strukturen gesprochen, aber wir sollten natürlich auch drüber nachdenken, wer sind die Betroffenen davon? Also wie kann ich in meiner Kommune dafür sorgen, dass Menschen, die vielleicht einen anderen Lebensentwurf haben, Menschen, die vielleicht neu zugezogen sind, ja, Menschen, die schwächer sind, die vielleicht auch am Rande der Gesellschaft leben, dass ich die unterstütze und als Zivilgesellschaft für die etwas tue, um eben den Rechten nicht den Rand zu überlassen. Und unterschätzt, das wäre auch noch eine wichtige Botschaft, oder die wäre mir wichtig, unterschätzt die Frauen nicht. Also das passiert schnell, dass man sie als unpolitischer oder nicht so gefährlich wahrnimmt. Aber das ist ein Trugschluss. Und das sehen wir auch, wenn wir in die Mitte-Studie gucken, ist der Anteil von Frauen mit einem geschlossenen rechten Weltbild sogar ein kleines bisschen größer als der von Männern. Und sie sind genauso politisch aktiv, sie zeigen sich nur anders. Also unterschätzt es nicht und seid auch hier achtsam und wachsam, wer euch gegenübersteht und welche Absichten, und gleichzeitig eben offen für andere Positionen und Meinungen, so denn sie denn einfach auf dem Grund unserer Demokratie stehen.
Danke dir, Franziska. Ich weiß selbst immer, wie schwer es mir fällt, in solchen Situationen meine Meinung dazu äußern, und bin da jetzt echt dankbar, so viele Argumente gehört zu haben, die mir da wahrscheinlich weiterhelfen können, hoffentlich. Wird sich zeigen. Jetzt haben wir noch eine allerletzte Frage. Und zwar haben wir die Tradition bei Landaussichten, dass unsere Gäste immer ein Landü-Ei mitbringen und für uns auspacken. Und das sind irgendwelche Erfahrungen, irgendwas Überraschenswertes, Bemerkenswertes, was die Gäste gesehen oder erlebt haben in Bezug auf ihre Arbeit in ländlichen Räumen. Hast du da auch was für uns dabei aus deiner Arbeit als Demokratiepädagogin?
Ich habe ein bisschen drüber nachgegrübelt und kann mich nicht ganz vom Thema freimachen an der Stelle, weil eine schöne zivilgesellschaftliche Aktion, die mir begegnet ist, die ist mir im Gedächtnis geblieben. Und zwar in Wittstock in Brandenburg waren vor ein paar Monaten BürgermeisterInnenwahlen mit 4 Kandidaten, unter anderem auch jemand von der NPD und von der AfD. Und die Aktiven der NPD haben auf dem Marktplatz versucht, Stimmung zu machen. Und es gibt in Wittstock auch ein Aktionsbündnis, Wittstock bekennt Farbe, wo unter anderem auch die Kirche mit engagiert ist. Und die Glocke hatte dann ganz zufällig während dieser Kundgebung der NPD auf dem Markt einen kleinen Kurzschluss, sodass etwa eine halbe Stunde lang die Glocken ununterbrochen so laut läuteten, dass die Kundgebung, also dass die sich nicht verstehen konnten. Also der Pfarrer hatte sich eingeschlossen in der Kirche und dafür gesorgt, dass die Glocke läutete. Und das fand ich irgendwie eine schöne Aktion, um sichtbar zu machen, das entspricht hier nicht unseren Werten und das wollen wir hier nicht. Aber es war auch so ein bisschen witzig, so hups, die Glocke hatte wohl einen Kurzschluss. Weiß ich nicht, wie das passieren konnte. Da musste ich drüber schmunzeln über die Aktion. Das fand ich ganz schön.
Danke dir für die schöne und inspirierende Anekdote. Was für ein Zufall, dass die Glocke gerade da einen Kurzschluss hat.
Ja, weiß man nicht.
Ja, ein guter Abschluss. Vielen Dank an dich, Franziska, dass du dir nicht nur für diese eine, sondern gleich für 2 Folgen die Zeit genommen hast, dieses komplexe und ja auch schwierige Thema mit mir zu besprechen. Deine Erfahrungen werden unsere Hörerinnen und Hörer sicher dazu ermutigen, Teil der aktiven Zivilgesellschaft zu werden, wenn sie es nicht schon längst sind. Und ja, ich kann nur sagen, ich wünsche dir hier noch alles Gute und auch ganz viel Erfolg beim Abschluss des Projektes. Und an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr uns durch diese beiden Folgen begleitet habt.
Ja, auch vielen Dank an dich, Clara, dass ich hier die Möglichkeit bekommen habe, dieses wichtige Thema zu platzieren und dafür zu sensibilisieren. Vielen Dank.
Gerne. Auf Wiederhören.